Willkommen bei Staffingpreneur, dem Podcast für die Staffing-Branche, sponsored by Bullhorn. Hier hörst du von Entrepreneuren und Machern, wie sie ihren Weg an die Spitze gegangen sind. Trommelwirbel! Heute starten wir mit Staffel Nummer 3. 2 Jahre Recruitment on the Road. Der Podcast, der für viele in der Staffing-Branche inzwischen ein echter Must-Hear-Podcast geworden ist. Das macht mich unheimlich stolz. Danke für euer zahlreiches Feedback. Wir haben zugehört und wir gehen den nächsten Schritt. Neben dem Rebranding von Recruitment on the Road auf Staffingpreneur gibt es erstmalig einen Sponsor. Staffel 3 wird gesponsert von Bullhorn. Danke an Alexandra Hoffmann und danke auch an Alenka Mladina von Inspires. Ohne euch beide gäbe es dieses neue Format und diesen nächsten Entwicklungsschritt nicht. Das heißt, liebe Hörende, ihr dürft gespannt sein, was wir alles Neues machen in dieser Staffel. Tolle Gespräche, tolle Gäste, dafür sind wir bekannt. Und da kann ich gleich den Fokus voll umlegen auf unseren heutigen Gast. Unser heutiger Gast wird von den Wegbegleitern als Mr. Commercial beschrieben. Ein absoluter Zahlenmensch, strukturiert, analytisch, präzise, Note-1-Mentalität, wurde mir über ihn gesagt. Und gleichzeitig ist er Heavy-Metal-Fan, tanzt Roboter-Moves und genießt gern ab und zu mal einen guten Rum. Liebevoll wird er auch Wikinger aus Stahl genannt. Herzlich willkommen, Andreas Furs.
Hi André, freue mich hier zu sein.
Sind die Zitate, Stichworte auf dich zutreffend? Spiegelst du dich da wieder?
Also da würde ich sagen, sind relativ viele Treffer dabei. Das mit dem Metal ist zwar 20 Jahre her, aber höre ich immer noch ganz gerne mal. Aber der Rest sieht doch recht nach mir aus.
Gut, die Leute, die ich ja gefragt habe, kenne ich auch schon seit 20 Jahren. Grüße geht da raus an Luke Hutepen beispielsweise, der mir auch das eine oder andere über dich erzählt hat, der ja auch schon war. Aber ich erwarte mir viele von heute, von dem Gespräch mit dir, Andi. Und zwar wollen wir dich kennenlernen, deine neue Verwendung kennenlernen, aber natürlich auch über KPIs sprechen. Und jetzt nicht nur KPIs, wie jetzt jeder Consultant oder Recruiter denkt, bleib mir weg davon. Ich bin ja sowieso schon Top-Performer, aber KPIs auf dem übergeordneten Level, wie ein Unternehmen KPIs strukturieren kann, um noch erfolgreicher zu werden, um noch effizienter an der einen oder anderen Ecke zu sein. Und da warst du ja als Mr. Commercial verantwortlich in deiner letzten Funktion. Und da freue ich mich heute mit dir einen Deep Dive zu machen.
Da freue ich mich auch drauf. Ich glaube, da können wir dem einen oder anderen was mitgeben.
Deswegen sind wir hier. Ich mache noch eine kleine Anmoderation von dir, Andi, und dann legen wir schon los.
Perfekt.
Andreas Furs ist in Wetzlar geboren und zwar 1979. Seine Mutter ist Dänin und sein Vater ist baltisch-deutsch. Nach dem Abitur hat er BWL in Gießen studiert und sein erster Schritt ins Berufsleben war als Management Assistant bei Tabakoland in München-Gladbach. Tabakoland sind die, die die Zigarettenautomaten aufgestellt haben, wo ich als Kind immer mein Opa mit 5 D-Mark eine Zigarettenschachtel ziehen musste. Und dann kam der Anruf, Rosenmontag, der berühmt-berüchtigte Alex Gerritsen ruft an und sagt, möchtest du nicht bei S3 Contracting in München starten? So ging's los. Ich habe mir dann sagen lassen, du bist zum Vorstellungsgespräch total krank hingefahren. Du hast es voll durchgezogen, obwohl du krank im Zug warst, hat man mir erzählt. Und ja, 16 Jahre später hast du dich hochgeboxt, die Karriereleiter erklommen, hast Computer Futures in München aufgebaut, danach Nürnberg aufgebaut, danach Stuttgart aufgebaut, danach Österreich aufgebaut, dann nicht das Thema Temp weiterentwickelt. Also vom Sales Floor zum Sales Leader. Und 2022 kam dann der Schritt zum Commercial Director. Da werden wir heute sicherlich einiges drüber sprechen, was das bedeutet, ein Commercial Director bei S3 zu sein oder beim S3-Konzern zu sein. Da warst du bis Dezember 2025 und hast dich um Zahlenstruktur und Performance gekümmert. Und jetzt ganz neu bist du bei Investigo als Managing Director Deutschland eingestiegen. Und was das bedeutet und wer Investigo ist, werden wir sicherlich auch nochmal vertiefen. Investigo, so viel schon mal gespoilert, ist im IT-Contracting unterwegs, in den Skill-Bereichen IT-Chains, Transformation und C-Suite-Themen. Ich habe es sagen können. Also komplexe Technologieprojekte macht ihr, besetzt ihr. Und schön, dass wir die Zeit zusammenfinden. Wir haben ja schon das eine oder andere Mal uns in der Vergangenheit getroffen und beim Netzwerk-Event ausgetauscht. Und jetzt freue ich mich, dich in Person kennenzulernen und nochmal den Zuhörenden vorzustellen.
Wunderbar, danke dir.
Jetzt kommt die Werbung. Wenn du, wie ich, als Steffingpreneur unterwegs bist, dann weißt du, wir lieben Zahlen, Daten und Fakten. Und genau deshalb möchte ich heute auch unseren Partner Bullhorn einmal bewusst in den Vordergrund stellen. Eine Quelle, die ich persönlich wirklich regelmäßig nutze, ist der Grit Report. Das ist für mich so etwas wie das Zuhause für alle, die sich fundiert mit der Staffing-Branche beschäftigen wollen. Dort bekommst du nicht nur Meinungen, sondern echte Daten, echte Marktbewegungen und vor allen Dingen Insights, die dir helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Wenn du also tiefer einsteigen willst, schau unbedingt mal rein. Den Link findest du in den Shownotes oder direkt unter bullhorn.com/de/grit. Und jetzt geht's schon weiter mit der Folge. Dann schieß mal gleich mal los, oder? Du kennst die erste Frage, soll ich sie dir stellen?
Immer.
Wie bist du in die Branche gekommen?
Ja, du hast es gerade schon anmoderiert, war da sogar noch ein bisschen anders. Also es hat tatsächlich mit einem Bandscheibenvorfall zu tun. War keine Grippe. Es war ein Bandscheibenvorfall. Also ich habe bei Tobaccoland gearbeitet und nebenbei meinen Master gemacht. Das war so ein kombiniertes System, Steinbeiß. Heutzutage ist das recht bekannt. Ja. Damals war es sehr, sehr neu tatsächlich. Und das war ein befristeter Vertrag. Und gegen Ende des Vertrages habe ich dann einen Bandscheibenvorfall bekommen, der relativ groß war und operiert wurde. Und dann lag ich im Krankenhaus und mein Vertrag lief aus. Mein Chef hat gesagt, kein Problem, wir verlängern den, das wird alles gut. Und dann habe ich noch einen Anruf bekommen von jemand anders, der gesagt hat, du, ich würde mal genau gucken, der Vertrag wird nicht verlängert. Und dann lag ich im Krankenhaus, habe gedacht, uiuiui, was tust du jetzt? Ja, das war Anfang 2007, da war die Wirtschaftslage jetzt auch nicht ganz prickelnd.
Ja.
Und dann gab es Monster und da habe ich meinen Lebenslauf hochgeladen und genau wie du es gesagt hast, einen Tag später hat sich da ein Herr Alex Gerritsen gemeldet, hat geschrieben, hey, wir machen Recruiting. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, habe also mich erstmal schlau gemacht mit den Mitteln, wie es nun mal aus dem Krankenhaus rausging, habe gesagt, komm, da steht Vertrieb, Vertrieb kann man in meiner Familie ganz gut, ich bin so eine hessische Frohnatur, der Hesse würde sogar Babbelschnut sagen und da habe ich gedacht, komm, du bewirbst dich, damit du erstmal was sicher hast und guckst, ob das Ganze klappt. Und das erste Gespräch war dann tatsächlich relativ unschön, aus dem Krankenhaus abgehauen, was auch nicht so gut nachher angekommen ist im Krankenhaus. Okay. Aber hat zum Glück geklappt mit den richtigen Mittelchen und hatte dann mein Bewerbungsgespräch und wurde dann auch gleich eingestellt als Permi für Frankfurt. Dann ein paar Wochen später, wie du es gerade schon anmoderiert hast, kam der Rosenmontag und wer mich kennt, weiß, dass ich damals zumindest Fasching sehr genossen habe und sehr intensiv mitgenommen habe und an diesem Rosenmontag war ich auch nicht ganz nüchtern und da kam der Anruf, ob ich nicht Contract Consultant in München werden möchte, weil sie dort Contract neu aufbauen bei Computer Futures. Gesagt, getan. Ich habe im gleichen Moment zugesagt und am nächsten Tag habe ich mich erstmal gewundert, was ich da so gemacht habe. Aber München fand ich sowieso gut, schon immer. Und dann bin ich 3 Wochen später nach München umgezogen und gestartet im April 2007.
Wahnsinn. Und dann die Karrierestufen und immer viel Neues aufgebaut und bis zum Commercial Director gekommen.
Ja, absolut. Also klassisch, wie man es kennt, als Associate Recruitment Consultant angefangen, dann relativ schnell nach 15 Monaten Teamleitung gewesen, da der damalige Teamleiter dann gegangen ist und seitdem eigentlich immer quasi in den Leitungsfunktionen. Man hat mich früher auch gern mal Bob den Builder genannt, weil ich mag es wirklich gerne, Dinge neu aufzubauen.
Ja.
Also wenn Dinge sehr, sehr, sehr groß sind und man mehr administriert als neu baut, dann verliere ich irgendwann ein bisschen die Lust. Und demnach, nachdem wir dann München Computer Futures groß gemacht haben, kam Computer Futures Stuttgart. Noch bevor das Office dort entstanden ist, haben wir das quasi aus München raus aufgebaut. Danach Nürnberg, wie du es schon gesagt hast. Und natürlich Österreich so als die, ich sag mal, die größte Perle von denen, die wir dort aufgebaut haben, um dann 2020 im Dezember Commercial aufzubauen, das es dort komplett nicht gab.
Wie groß war die größte Führungsspanne?
Gut 100 Leute.
Das ist schon einiges. Und immer viel unterwegs gewesen wahrscheinlich, oder?
Es ging tatsächlich. Also ich muss auch gestehen, ich bin jetzt nicht so der Reiselebemann, du hast eben Luke zitiert, ne? Der gute Luke ist ja immer sehr viel unterwegs gewesen.
Ja.
Ich selbst bin so alle 4, 5, 6 Wochen natürlich nach Wien ins Remit. Stuttgart gab es ja noch nicht und wurde dann auch von anderen aufgebaut. Ben Fisser, vielleicht erinnern sich die Alten noch. Gruß an dich, Ben, wenn du da bist.
Ja.
Und Nürnberg hatten wir auch physisch erstmal nicht, sondern auch aus München raus quasi gebaut.
Alles klar. Und dann die Commercial-Rolle. Ja. Erzähl uns, das ist ja vielleicht so ein Begriff, den nicht jedes Unternehmen hat oder kennt. Was macht man als Commercial Director?
Ja, also es gibt zwei Hauptfunktionen, die du als Commercial Director hast. Das eine ist, dass du den kommerziellen Rahmen natürlich baust innerhalb des Unternehmens. Also, dass du quasi den Leuten mitgibst, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, was ist gut, was ist nicht gut, dass du wirklich auch mal in die Tiefe guckst, neben den normalen KPIs, die jeder kennt und die jeder Manager natürlich hat. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal en Detail.
Ja, drauf. Das vertiefen wir auf jeden Fall.
Und das Zweite ist natürlich.
Das ist jetzt aber auf jeden Fall auch mehr als zu sagen, ihr müsst mindestens 25% Contract-Marge haben.
Ja, genau. Ja. Natürlich hat damit relativ wenig zu tun. Ja. Und das Zweite, das ist natürlich das Angstwort für jeden Sales-Consultant, das ist Compliance. Mhm. Ja, wir leben in Deutschland, die Regulierungen sind hart, sie sind viel. Das Damoklesschwert der Scheinselbstständigkeit ist immer dort.
Ja.
Und da ist Compliance nun mal extrem wichtig. Und das war das zweite, der zweite Bereich, um den ich mich kümmern dürfte.
Na, da, das vertiefen wir nochmal. Und jetzt, um es nochmal abzurunden, jetzt bist du bei Investigo eingestiegen. Erzähl nochmal für alle, die es nicht kennen. Ich kenne Investigo, aber ist jetzt in Deutschland nicht so ein super bekanntes Unternehmen. Was machen die genau? Oder was ist die Zielsetzung von dem Unternehmen? Wer steht dahinter?
Genau. Also generell ist es eine Firmengruppe, die heißt The In Group. Und Investigo ist die Big Mama. Dort innerhalb dieser Gruppe, da sind noch 5 weitere Brands, die dazugehören.
BioTalent?
Ja, genau. BioTalent ist eine, Carafi und so weiter. Ja.
Also ähnlich wie S3 mit so einer Multi-Brand-Strategie auf unterschiedliche Skill-Bereiche.
Ganz genau, also, so ist es. Und Investigo ist der IT-Brand, könnte man mit Computer Futures dann vergleichen.
Ja.
Geht aber noch ein bisschen weiter, also neben dem Bereich IT auch der Bereich Transformation und Change, explizit nochmal als eigenes Skillset und natürlich C-Suite.
Transformation and Change zieht wahrscheinlich mehr als IT klassisch im Moment, oder?
Ja, also wir sind jetzt noch nicht so lange hier in Deutschland im Business, aber es ist sicherlich ein sehr, sehr großer und wichtiger Bereich jetzt gerade.
Und wie groß ist Investigo und wie groß ist der In-Group, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt?
Investigo ungefähr 200 Mitarbeiter, In-Group 400.
Okay, also das ist der größte Skill von denen.
Ja, genau.
Und seit wann gibt's die und wo kommen die her?
Gibt's seit Anfang der 2000er, sind sehr stark gewachsen, aus UK raus, klassisch, wie man es kennt natürlich, sind aber auch weltweit vertreten in USA, Saudi-Arabien, Dubai, alles, was dort drüben ist. In Amsterdam haben sie eröffnet, in der Schweiz und eben jetzt mit starkem Fokus auf Deutschland.
Ich war sogar mal im UK-Office von Investigo, das ist wie heißt die S-Bahn-Haltestelle?
Liverpool Street.
Das ist so ein ganz großes, klassisch englisch, open floor, gell, mit ganz vielen Tischen, wo gefühlt 100 Leute sitzen.
Ja, genau so ist es. Haben einen richtig guten Vibe da drüben. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen, dort zu sein.
Ja, das finde ich, ist ja bei vielen Firmen bei uns in Deutschland verloren gegangen. Also ich fand Open Space und Vertriebsatmosphäre fand ich immer beflügelnd für mich. Viele Leute mögen das ja nicht so, aber ich fand es immer gut.
Ich bin ein absoluter Fan,
muss
ich sagen. Ich bin sogar noch ein absoluter Fan und jetzt oute ich mich komplett von einem alten Telefon den Hörer in der Hand.
Ja,
ja doch.
Mit Hörer in die Hand nehmen sogar.
Ja, mit Hörer in die Hand nehmen und vor allem dann auflegen oder aufschlagen, je nachdem. Wie der Call gelaufen ist.
Okay, also wir vertiefen das sicherlich gleich nochmal und unternehmen, aber nochmal zu deiner Person. Was war in dieser aufregenden Karriere dein Highlight?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es gab viele schöne Momente mit Sicherheit, aber so cheesy es klingt, jetzt gerade ist das Highlight. Also vielleicht kennst du das.
In meinem Podcast zu sein, oder?
Ja, selbstverständlich. Das und natürlich die neue Rolle. Du kennst das vielleicht aus deiner Bodensee-Schwimmkarriere.
Ja.
Man trainiert hart und wenn man es dann macht und durchzieht, dann weiß man, dass sich's gelohnt hat und genau für diesen Moment das macht. Und genau das Gefühl habe ich jetzt gerade, dass all die Dinge, die ich vorher gemacht habe, mich vorbereitet haben auf das, was jetzt gerade kommt. Und deswegen, glaube ich, ist tatsächlich jetzt das Highlight.
Okay. Na, das ist schön, schön zu hören. Aber andererseits ist es ja auch ein bisschen eine Zäsion, gell? Du hast ja viele Jahre da verbracht und war ein Teil von deinem Leben. Und S3 hat ja auch eine starke Corporate Culture, zumindest mein Feedback war, ihr habt euch immer sehr stark nach innen abgegrenzt und seid wenig nach außen gegangen. Auch du, ja, ich kenne dich ja jetzt schon seit 4 Jahren, ja. Ich weiß noch, wie ich immer meinen Absco-Job angefangen habe und Luke war dann als Ansprechpartner weg und dann habe ich ja, wer ist denn jetzt mein Ansprechpartner? Und keinen hat so richtig interessiert, sich mit mir zu unterhalten. Das ist ja auch schon eine Aussage, oder? Jetzt kommen wir da wahrscheinlich gleich zum Lowlight deiner Karriere.
Ja, also erstmal, das sind fast 19 Jahre bei S3 gewesen, Wahnsinn. Für die ich auch unglaublich dankbar bin. Also ja. Das war...
Klar, das ist das Skillset, was du erworben hast, gell?
Ja, absolut. Das ist fast das halbe Leben, das ich dort verbracht habe. Und das ganze Skillset, du sagst es, es war ein toller Ritt mit tollen Menschen. Es wurde unglaublich viel gemacht. Und wenn man sich überlegt, was aus S3 Deutschland geworden ist, als ich angefangen habe, da waren wir winzig. Man hat uns kaum wahrgenommen auf den Weihnachtsfeiern, zu jetzt diesem riesigen Mutterschiff, das S3 Deutschland ist.
Auf Augenhöhe mit Hayes.
Ja, das ist wirklich stark. Und es war eine fantastische Zeit, die ich um Gottes Willen niemals missen werde. Und vor allem auch nicht die tollen Leute, die da sind und immer alles geben, damit S3 so weit gekommen ist. Ja, aber vom Lowlight, wenn du schon davon sprichst, ist auch ein bisschen, ich drück's mal so aus. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir gerade in einer Phase sind, in der wir uns nicht auf die Schulter klopfen, sondern den Gürtel enger schnallen. Es geht einfach darum, Effizienzen zu schaffen, ja. Zu schauen, was machen wir nicht und natürlich auch Überkapazitäten abzubauen. Das muss man in so einer Krise, wie sie nun mal gerade in unserer Branche ist. Ja. Und da gibt's kein Wenn und Aber, wenn du überleben willst und so weitermachen willst. Aber ich denke, dass das Wie die Musik spielt. Also das Wie, wenn man Leute gehen lassen muss, insbesondere wenn die Leute schon 5, 10, 15 Jahre dabei waren, dann glaube ich, ist es extrem wichtig, den Leuten den nötigen Respekt und vor allem auch die Dankbarkeit zu zeigen für das, was sie für das Unternehmen geleistet haben. Und da das nicht immer so gegeben war, ist das sicherlich mein Lowlight, da schlägt der moralische Kompass aus.
Okay, da höre ich auch noch einen Grad Verletztheit durch das Thema. Wundert mich aber, weil ich war ja ein Hayes-Kind und eigentlich war Hayes immer für eine strikte Trennungskultur bekannt. Und ihr habt es meines Erachtens nach, zumindest mit den Leuten, wo ich gesprochen habe, immer ein bisschen holländischer, ein bisschen sanfter hinbekommen.
Ja, das war auch über lange Zeit so und es war richtig schön und ich würde mir wünschen, dass es auch so ist und bleibt.
Na dann, hoffen wir, dass die Zukunft wieder in dem Fall ein bisschen holländischer wird. Ja, sind schwierige Zeiten, definitiv. Und jetzt bist du ein sportlicher Typ, wurde mir gesagt, gell?
Ja, schon ein bisschen.
Was machst du so?
Also generell mache ich relativ viel Kraftsport, Ausdauersport. Ich komme aus dem Basketball tatsächlich. Mhm. Da hängt auch noch meine Leidenschaft, auch wenn ich nicht mehr groß selbst spiele. Dafür bin ich zu verletzungsanfällig leider geworden. Ja. Man ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so jung, wie man es mal war. Aber das sind so meine Lieblingsthemen gerade im Sport.
Und hast es auch immer geschafft, diese Balance zwischen Sport, Familie und Beruf in den 20 Jahren auszupendeln?
Also tatsächlich hatte ich gesundheitlich relativ starke Probleme 5 Jahre lang. Da war das nicht möglich. Da hat der Körper nicht so gewollt, wie ich das wollte. Während den 19 Jahren. Also es waren 5 Jahre am Stück quasi. Das war mehr so Pleiten, Pech und Pannen. Und die sind auch erst seit gut 1,5 Jahren vorbei. Das merke ich dann schon. Also ich bin sehr unausgeglichen, wenn ich keinen Sport machen kann. Mhm. Aber wenn der Sport dann geht, jetzt wie es gerade ist, dann bin ich da doch sehr emsig dabei, merke auch, wie mich das sehr entspannt, wie man dann ausgeglichener ist. Und die Zeit nehme ich mir auch. Also Work-Life, da kommst du wahrscheinlich später noch mal drauf in der Schnellfragerunde. Ja. Aber das spielt auf jeden Fall eine große Rolle.
Ja, alles klar.
Jetzt kommt die Werbung. Unser Partner Bullhorn hat eine große Gemeinsamkeit mit Absco Deutschland. Die kleinen Staffing-Firmen sagen mir, das ist doch eher was für große Player. Und die Großen sagen genau das Gegenteil. Das ist doch etwas für kleine Unternehmen. Und genau deshalb möchte ich an dieser Stelle einmal ganz bewusst mit diesem Gerücht aufräumen. Weder Absco Deutschland noch Bullhorn sind eine Frage der Unternehmensgröße, sondern eine Frage des Anspruchs. Unabhängig von deiner Firmengröße, die Bullhorn-Plattform wächst mit dir. Es geht also darum, wie professionell du dein Geschäft aufstellen willst, wie datengetrieben du arbeiten möchtest und ob du ein CRM benutzen willst, das wirklich nur für unsere Branche entwickelt wurde. Also hör nicht auf die typischen Branchengerüchte, sondern mach dir dein eigenes Bild. Den passenden Link dazu findest du in den Shownotes oder direkt unter bullhorn.com/de/steffenpreneur. Und jetzt geht's schon weiter mit der Folge.
Andi, wie netzwerkst du?
Also generell hast du es ja auch aus erster Linie mitbekommen. Ich glaube, den Kontakt halten ist wichtig. Ich glaube, das letzte EBSCO-Treffen, auf dem ich war, hat sich mehr wie ein Klassentreffen angefühlt von Access3lern. Also da sind ja so viele Leute, die selbst gegründet haben aus S3 raus, was auch wiederum die tolle Schule von S3 bezeugt. Und den Kontakt zu halten, auch wenn die Leute quasi nicht mehr da sind, ich glaube, das ist mir relativ gut gelungen. Das merke ich auch jetzt in der neuen Rolle, dass man sehr, sehr schnell Anknüpfungspunkte hat über so ziemlich alle Themen, die wir im Recruiting brauchen, ja, und dort den Anschluss hat und weiß, wo man sich Rat und Tat und auch Zusammenarbeiten holen kann.
Ja, okay, schön. Und die letzte Frage zu deiner Person. Sag uns eine Sache, die sonst keiner weiß.
Also keiner wird schon mal schwierig, ja. Aber ich glaube, was die Leute, die mich näher kennen, wissen, ist, dass ich einmal ein sehr, sehr guter Physio inzwischen bin. Ich habe die Probleme vorher angesprochen und ich bin jemand, der sich in Themen sehr tief reinfuchst und insofern kann ich inzwischen echt gute Tipps geben, was das Klappergestell angeht, damit dort alles funktioniert, wie es soll. Gut, das Zweite ist wahrscheinlich weniger ein Geheimnis, aber ich mache unglaublich gerne Akzente nach. Das heißt, absolut jeder, der den Akzent selbst spricht, lacht mich aus, was mir überhaupt gar nichts ausmacht. Okay. Ich mache es trotzdem.
Dann gib mir mal die Schweizer Interpretation.
Die Schweizer kann ich dir nicht geben. Nein. Aber da kann ich dir sagen, da drüben, wenn du ein bisschen weiter darüber gehst, noch gehst mit der Kirche in die Kirche, hast eine Fett bei mir, da ist alles gut im Leben, ne?
Okay, und du sprichst Hessisch?
Ja, sicher, wenn es im Ranse rappelt, das Bumbäschenball babbelt.
Und Mannheimerisch?
Nee, machen wir immer richtig.
Nein, okay, das können dann wieder nur die Hessianer, gell?
Ja, genau.
Aber spannend, okay, cool. Ja, dann lass uns mal direkt einspringen in das Thema Commercial, weil das interessiert mich natürlich. Wir haben ja ein kurzes Vorbriefing gehabt. Du hast mir Begriffe erwähnt wie Pricing Framework, No Discount Policy, Inflation Increase. Kann man sich jetzt vielleicht noch vorstellen, Cost of a Deal, Shrinkage. Erzähl uns mal, was sind so die Begriffe, die eigentlich jeder wissen müsste, aber die wahrscheinlich nicht alle wissen, weil wir das Business doch manchmal sehr hemdsärmelig fanden. Also was hast du in deiner Commercial-Rolle da entwickelt, was du jetzt hier an Wissen weitergeben kannst?
Ja, also ich glaube erstmal die gute Nachricht ist, keines davon ist Hexenwerk. Ja. Also es ist einfach nur sich darauf konzentrieren, wissen, dass es das gibt und den Rahmen setzen, wenn man den gesetzt hat und die Leute dazu bringt, dass sie dem auch folgen, dann kann man unglaublich gute Ergebnisse erzielen. Mhm. Ja, und das fängt relativ simpel an, ein Pricing Framework. Ja. Also das klingt einfach, jetzt glaubt man wahrscheinlich, okay, Pricing heißt, ich nehme x Euro Marge auf Contract und damit bin ich gut. Das klingt einfach, genau, it's a start, aber es ist nicht nur das. Also ich glaube, das Wichtige ist erstmal Klarheit, dass alle Mitarbeiter wissen, warum wir einen Preis setzen, also warum ein Preis gut ist. Jetzt mal ehrlich, ich wette, wenn du in die allermeisten Unternehmen gehst und Recruitment Consultant 6, 10, 20 Monate dabei und du fragst ihn direkt, gib mir bitte die Hintergründe eurer Pricing-Strategie, werden die meisten relativ blank sein. Ja, also, dass man den Leuten die Klarheit gibt, warum entsteht unser Preis? Ja, der entsteht natürlich zum einen durch die Services, die wir bieten. Das heißt, die Leute sollten auch wirklich alle Services kennen, die wir bieten. Das sollte irgendwo niedergeschrieben sein, damit sie das auch natürlich im Kunden widerspiegeln können. Mhm. Das Zweite sind die Risiken. Jetzt weiß natürlich jeder auf Contract, okay, da gibt's die Scheinselbstständigkeit. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großes Risiko. Aber es gibt viele weitere Risiken, die dort nicht mit betrachtet werden. Also zum Beispiel, was passiert, wenn ein Kunde insolvent geht? Ich habe gehört, das passiert ab und zu. Oder was ist, wenn der Kunde den Job einfach nicht annimmt? Das sind Kosten, die entstehen und die wir selbstverständlich einpreisen. Ja, weil wir arbeiten ja nicht im Vorhinein. Wir kriegen das Geld auf Contract nicht im Vorhinein, genauso wie in der Arbeitnehmerüberlassung, sondern wir kriegen es erst im Nachhinein. Und alle fehlgeschlagenen Versuche bis dahin müssen natürlich eingepreist sein. Und ja, das wissen relativ viele nicht. So, wenn du die zwei Sachen hast, dann ist es natürlich wichtig, klarzumachen, was ist ein guter Deal? Da wird dann oft ein Stundensatz genannt, aber das ist natürlich nicht genug. Der Stundensatz stimmt, aber natürlich sollte erwähnt werden, zu welchen Stunden die Woche. Das ist ein extrem wichtiges Thema, ja, also Vollzeit. aus dem Nähkästchen geplaudert. Bei S3 haben wir es geschafft, in Teilzeit eine geringere Marge zu haben, eine absolute Marge, als in Vollzeit. Und das waren dann alles verlustbringende Deals.
Warum?
Die da waren. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, weil die Sales-Leute aus bestem Wissen und Gewissen gedacht haben, naja, die Euro-Marge stimmt, also passt das. Aber da die Kosten exakt die gleichen sind, außer vielleicht ein bisschen weniger Commission, musst du natürlich dann auch entsprechend der weniger Stunden die höhere Marge nehmen.
Ja? Verstehe ich.
Das macht ja Sinn.
Es ist ja so ein Trend, war wahrscheinlich bei S3 auch so, dass die Durchschnittsauslastung der Contractor über die Jahre immer weiter runtergegangen ist, gell?
Absolut, da kommen wir gleich noch zu. Das ist die Shrinkage oder Conversion, okay, je nachdem, wie rum du es sehen willst. Aber wenn du das dann alles zusammennimmst, dann musst du einfach als Unternehmen klar sagen, das machen wir, das sind die Risiken. Wir haben einen guten Deal bei X Euro die Stunde in Vollzeit, Vollzeit definiert als von mir aus 37 Stunden oder wie viel auch immer. Ja. Und natürlich auch die Laufzeit, ne? Weil sonst hast du auf einmal die 2-3-Wochen-Deals da drin stehen, die dich mehr kosten, als sie dir bringen, wenn nicht noch ein Secondary Benefit dabei ist.
Ja, genau. Ja, das ist so eine Sache, die ich oft diskutiere, gerade mit Leuten, die in die Branche reinkommen. Ich höre es aber auch bei manchen Führungskräften, dass sie nicht an die Marge glauben. Und das ist ein ganz schwieriges Konstrukt, wenn man einen Vertrieb macht, erfolgsbasierten Vertrieb. Am Ende des Tages, wenn du es juristisch anguckst, machen wir eine Art Maklertätigkeit. Und ein Makler vermittelt ja viele Wohnungen oder hat viele Prozesse. Am Ende des Tages wird er aber nur bezahlt von dem einen Vertrag, der unterschrieben ist. Und alle anderen Kosten, die da entstehen, in den allen gescheiterten Projekten, Wohnungen, die nicht vermittelt wurden, müssen dann auf dieses eine Projekt umgelegt worden, damit der überleben kann. Und wenn man es dann unternehmerisch runterrechnet, was für ein EBIT hängen bleibt und was für eine Profit-Conversion hängen bleibt, sind wir nicht groß anders wie ein Industrieunternehmen. Also wir wollen am Ende des Tages genauso viel Geld verdienen oder genauso wenig Geld verdienen, wie das die Siemens tut oder wie das die MAN tut oder wie es auch jeder andere tut. Gut, in guten Zeiten können wir sehr viel Geld verdienen, ja, individuell und alles auf Unternehmen, aber auch hier wieder, man muss ja unternehmerisch übers Mittel denken, ja. S3, wenn die keine Rücklagen gebildet hätten, dann könnten sie die schlechten Zeiten auch nicht so gut überstehen. Ja? Und man muss auch investieren. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig und das vergessen viele Leute. Wenn man sagt, 35% Contract-Marge ist jetzt kein Wucher. Ja, also es ist ein ganz normaler Preis, ja, wie es auch jeder andere im Groß- oder Einzelhandel machen würde. Also da gibt es ja ganz andere Margen. Die reden von 100%, 200% oder 300% Marge, die es da gibt.
Ja, absolut. Und das war auch einer unserer Leitsprüche tatsächlich, Pricing with Confidence.
Ja. Ja,
also, dass man das auch wirklich verteidigen kann. Denn es ist so, ich glaube, wenn man sich die Bilanzen der Unternehmen anguckt, dann muss man nur mal auf die OP-to-Revenue-Ratio gucken. Und da wird man sehen, dass dann nicht 15%, 20%, 25% sind, wie es bei anderen Unternehmen vielleicht aus der Industrie der Fall ist.
Und, kannst du es nochmal sagen, OP-to-Revenue-Ratio?
Absolut. Also was kommt oben rein, was bleibt unten stehen?
Und wie berechnet man das?
Ganz simpel. Du nimmst den OP teilst das Ganze durch den Revenue. Und dann hast du dann irgendwelche 6-7%, wenn es gut läuft, ja, vielleicht mal 8%. Wenn du sehr, sehr hohe Margen hast, können vielleicht mal 10% übrig bleiben, aber viel mehr ist es nicht. Es gibt Unternehmen, die arbeiten auf 2-3%. Und das sollte schon auch den Kunden einen Denkanstoß geben, zu sehen, hey, das kostet richtig was, diesen Apparat, den wir dort haben.
Genau, also auf Deutsch heißt es dann Umsatzrentabilität.
Ja. Ja.
Das ist natürlich in unserer Branche immer kompliziert, weil wenn du Contracting machst, hast du einen krassen Umsatztreiber. Wenn du Arbeitnehmerüberlassung machst, hast du noch einen krassen Arbeit. Und wenn du Perm machst, hast du Außenumsatz gleich Innenumsatz.
Ja.
Deswegen, ich rede immer gerne über GP-Conversion. Ja. Also, weil das ist ja dann der Innenumsatz von allen drei Vertragsarten und dann ist es besser gemittelt und dann kann man besser die Unternehmen vergleichen. Wer jetzt komplett aussteigt, lese gerne den Stuffingpreneur nach. Das können wir leider an der Stelle nicht vertiefen. Aber es ist wichtig, dass jeder, der diesen Podcast hat, muss das einfach drauf haben, diesen Schnack.
Ja.
Sonst vor allen Dingen die Geschäftsführenden oder die Manager.
Ja, absolut.
Okay, also das Pricing with Confidence, das finde ich toll. Das habe ich mir hier aufgeschrieben.
Ja, und das hat richtig was gebracht. Wir haben innerhalb von nicht mal 12 Monaten die Gesamtmarge um 2% erhöht. Nur indem wir den Leuten Klarheit gegeben haben, Einfachheit gegeben haben und sie dadurch selbstsicherer waren in den Verhandlungen. Und dazu wurden natürlich noch Verhandlungstrainings gemacht. Und das hat richtig geholfen. 2% bei S3 ist eine ganze Menge.
Ja, ich hoffe, du hast dann da deine Commission da drauf bekommen auf die 2%.
Ach, das wäre schön gewesen. Dann, ja.
Okay, das war das eine. Machen wir mal weiter.
Ich glaube, da kann man einen ganz guten Übergang machen, ja? Weil du gerade schon ein bisschen was angeteasert hast. Also ich nenne das Pricing Framework ist sozusagen das Fundament. Also ja, wenn du das nicht hast, dann ist es schon mal sehr schwierig. Dann brauchst du das Thema Minimummarge. Es ist so wichtig zu wissen, wo deine Grenze ist, zu der du einfach nicht mehr profitabel bist. Kannst du das für jeden einzelnen Deal berechnen? Natürlich nicht. Du müsstest ja im Prinzip, wenn du einen Kunden da hast, jede Stunde, die jeder Consultant jemals mit diesem Kunden verbracht hat, zu telefonieren mit einem Preisen. Das geht nicht. Aber man kann es sehr einfach machen und es ist unglaublich genau tatsächlich, was mich auch gewundert hat, muss ich gestehen. Also wenn man im Contracting oder Arbeitnehmerüberlassung arbeitet, dass man einfach hingeht und guckt, was sind die Kosten für den Bereich? Also alle Contract-Mitarbeiter, das wird ja normalerweise in den Bilanzen natürlich gesplittet. Was sind die Gesamtkosten dort? Und du nimmst die Gesamtkosten und teilst sie durch die Anzahl der Stunden der aufgeschriebenen New Deals und der aufgeschriebenen Extensions.
Anzahl der Stunden, die im Projekt verbracht wurden.
Nicht verbracht wurden, sondern aufgeschrieben wurden. Also im Prinzip relativ einfach. Du machst 10 Deals, die in Vollzeit zu 40 Stunden sind. Ja. Also hast du 400 Stunden und du machst deine, was weiß ich, 100.000, teilst du dann durch die 400 Stunden und hast dann deine Durchschnittsminimummarge. Also was sagt die im Prinzip aus? Die sagt aus, dass wenn du alle Deals zu dieser Marge machen würdest, du einen, je nachdem welche Grenze du nimmst, ein OP oder ein DB2 von mir aus von null hast. Und jetzt wirst du wahrscheinlich schon sagen, ja, aber die aufgeschriebenen Stunden sind ja nicht die Stunden, die gearbeitet werden. Du hast das eben schon angeteasert. Ja, in Deutschland tatsächlich wird extrem viel weniger gearbeitet als zum Beispiel in UK oder auch in Niederlanden. Und da kommt die Shrinkage nachher ins Spiel. Aber okay, das nehme ich nicht vorweg. Das heißt, du müsstest eigentlich die im Unternehmen vorhandene Shrinkage abziehen von diesen aufgeschriebenen Stunden. Und dann hast du deine ersten Werte. Und wenn du hingehst, du nimmst erstmal die lokalen Kosten, DB2,
ja,
teilst sie durch diese Stunden.
Also DB2 ist Außenumsatz minus Contractor-Kosten ist DB1 und dann die Vertriebskosten abgezogen für den Consultant, für den Recruiter ist DB2.
Ja, wo du dann auch noch dein Büro und so weiter alles hast. Der Engländer würde Controllable Contribution sagen. Bei uns ist am nächsten das der DB2. Also im Prinzip auch das, was du lokal managen kannst und beeinflussen kannst. Deswegen Controllable Contribution.
Ah, das rechnet ihr mit den rein, mit dem DB2?
Genau. Okay. Das ist die erste Grenze und das ist tatsächlich die wichtigste Grenze. Da willst du nicht runtergehen, weil du dann nicht mal die lokalen Kosten deckst. Und das zweite ist natürlich der OP Break-Even oder DB4, wenn wirklich alles Bottomline abgezogen ist und du weißt, das bleibt übrig. Wenn du die zwei Grenzen hast und die klar kommunizierst und auch verteidigst dementsprechend, dann wirst du sehen, hast du eine sehr viel stärkere Baseline, Punkt 1 und Punkt 2, die Consultants selbst haben mehr Klarheit und sind dann auch wiederum sehr viel selbstbewusster, diese Grenze zu verteidigen.
Also es ist jetzt so konkret gewesen, dass ein Mitarbeiter bei S3 gewusst hat, wenn ich unter 12% Marge geht, dann habe ich mein DB3 nicht mehr. Wenn ich 16, dann habe ich mein DB2 und so weiter. Was so konkret also, oder was ist die Handlungsanweisung gewesen?
Genau, also die Handlungsanweisung war ganz konkret, unser OP Break-Even, haben wir ihn genannt, also DB4, liegt bei X Euro.
Das wussten die?
Das wussten die.
Jeder Mitarbeiter sogar?
Absolut, weil da gab es auch ein Approval-Level, alles darunter musste über meinen Tisch als Commercial Director.
Kannst du nicht sagen, wie der war wahrscheinlich, oder?
Nee, natürlich nicht. Aber es war ein guter Versuch. Ich muss schon sagen, du haust das schon recht trocken raus. Ne? Und das zweite ist, der CC-Break-Even war dann auch X Euro und darunter haben wir es im Prinzip keine Deals mehr gemacht. Was das gebracht hat, ist folgendes. Punkt 1. Wir hatten sehr, sehr viele verlustbringende Deals vorher. Danach haben die sich weit mehr als halbiert. Ja, das heißt, wir hatten mit sehr viel weniger Deals sehr viel mehr OP am Ende des Tages. Und das Zweite, was passiert ist, durch diese Klarheit, die dort war, haben die Leute besser verhandelt. Punkt 1, wollten natürlich alle keinen Deal unter dem OP-Break-Even machen, damit sie Geld verdienen. Punkt 2, war es auch klar, dass wir als Unternehmen gesagt haben, schaut mal Leute, wenn wir einen Deal unter OP-Break-Even haben, aber zumindest noch über CC-Break-Even, können wir das unter gewissen Umständen machen. Aber Punkt 1, wir können nicht volle Commission auszahlen, weil volle Commission auf einen Deal, der uns kein Geld bringt, ist nicht sehr intelligent. Ja. Und das Zweite, was war, ist, wir haben das nur zugelassen, wenn es einen Secondary Benefit gab. Also zum Beispiel ein Deal, mit dem wir ins Unternehmen kommen, auf die PSL kommen oder wo wir vielleicht vielleicht eine wichtige strategische Position placen, die uns dann weitere Vakanzen bringt. Das macht dann alles Sinn, dann kann man das machen. Aber das war alles vorher nicht vorhanden. Und dadurch wussten die Leute nicht, was sie machen, haben nach bestem Wissen ihre Deals gemacht.
Hauptsache
und
Umsatz.
Hauptsache Umsatz. Hat ein Consultant ja nicht interessiert, weil Commission gibt es ab jedem Euro Umsatz. Und
das heißt, ihr habt dann die Commission-Systeme dann auch dementsprechend angepasst, dass hochpreisige Deals mehr Commission bekommen als zwischen CC und OP?
Genau, da gab es eine sogenannte House-Fee. Das heißt, ja, es wurden dann Prozente abgezogen, sodass nicht alles, was reingekommen ist, als Commission konvertiert wurde.
Okay. Also wenn jemand einen schlechten Deal in Arbeitnehmerüberlassung bei BMW gemacht hat, dann hat er schlechte Commission oder weniger Commission bekommen, als wenn jemand hochpreisig bei RWE gemacht hat.
Genau. Ja. Okay. Aber da du ja sowieso nicht unterm OP-Break-Even agieren willst, ist das zum Glück nicht häufig passiert, nachdem wir es ausgerollt haben.
Außer bei BMW.
Und nicht, dass ich wüsste, aber da weißt du mehr als ich scheinbar. Nein, Spaß beiseite. Aber es hat tatsächlich signifikant unser Ergebnis verbessert.
Wie viele Unternehmen, denkst du, von 10 Unternehmen, wie viele haben solche Methodiken eingeführt in Deutschland, Staffing-Firmen?
Also ich glaube nicht, dass es mehr als 2 von 10 sind.
Und das sind jetzt nur die Großen, gell? Weil die ganzen kleinen und mittelständischen, also wenn wir die Top-Player über 50 Millionen Umsatz, 2 von 10?
Ich denke schon, ja.
Okay.
Also es ist natürlich immer schwer zu sagen, je größer du bist, desto schwieriger wird das Thema, weil du es immer schwieriger kontrollieren kannst und du musst dediziert wirklich drauf gucken und das treiben und vor allem auch sehen, wie es umgesetzt wird. Das ist ja immer die Krux der Sache, ne? Sales-Leute sind ja sehr intelligent und wissen auch, wie sie um Dinge drumherum kommen. Und
fließe wie das Wasser.
Ja, genau, fließe wie das Wasser. Und da musst du auch Strukturen bauen, um dem entgegenzuwirken. Das hat geholfen tatsächlich. Also sobald die Leute dann wussten, okay, es gibt keinen Weg drumherum, dann haben sie es angenommen und sind einfach besser geworden in dem, was sie tun.
Ja, gut. Eine Sache hast du gesagt, die höre ich im White-Collar-Recruitment immer sehr wenig in Deutschland, aber sehr stark Englisch immer und auch im Temp eigentlich Inflationsausgleich.
Ja.
Das machen wir eigentlich extrem wenig, gell?
Es macht fast keiner, aber gerade jetzt in den Zeiten, wo die Inflation so hoch war, ist es ja absoluter Wahnsinn. Das musst du überlegen. Also jeder sieht es an seinem eigenen Konto, wie das Geld schneller weggeht. Wir haben alle unsere Abos von Netflix, Amazon und wie sie alle heißen. Wir sehen es jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen und regen uns drüber auf. Aber selbst zu sagen, hey, wir müssen unsere Marge erhöhen, damit wir dem entgegenwirken, das haben nicht so viele gemacht. Also auch bei uns war es weltweit die Dachregion, die einzige Region, die wirklich strukturiert einen Inflationsausgleich.
Und die Kunden haben jetzt nicht euch zum Teufel gejagt, gell?
Nein.
Also auf jeden Fall kann man sich auch drüber unterhalten.
Absolut, so ist es. Ist es natürlich auch in einer schwierigen Zeit schwieriger, das beim Kunden durchzubekommen? Selbstverständlich, aber wenn du die richtige Argumentation hast, versteht doch jeder Kunde, die wahrscheinlich gerade genau das Gleiche machen, warum man das macht. Aber aus irgendeinem Grund scheint das psychologisch herausfordernd in unserer Branche zu sein.
Spannend. Und die Inflation habt ihr natürlich dann immer an den Contractor und an den Temp weitergegeben, gell?
Tatsächlich. Also tatsächlich sind sie auch von selbst gekommen. Das wissen wir, ne? Die Erhöhungen, die da in der Zwischenzeit gerade bis 23 noch, 24 schon weniger, da der Markt sich leicht abgekühlt hat. Aber was da an Erhöhungen durchgekommen ist, das war schon relativ viel. Ja, aber man muss es eben separieren, die eigene Marge, wegen der man natürlich hier arbeitet und dem, was der Contractor oder Arbeitnehmer überlassen möchte.
Gut. Anderes Thema, Kickbacks, Rabattierungssysteme, sehr, sehr gern bei Großunternehmen gesehen, sind auch sehr schwer rauszuverhandeln oder rumzuverhandeln, weil die Einkäufer natürlich entsprechend geschult sind, oft besser geschult sind, als wir geschult sind.
Ja.
Und was habt ihr da gemacht?
Tatsächlich alle über mich. Also alle Verhandlungen, die Open Book waren, sind über mich gelaufen, was Arbeitnehmerüberlassung oder eben Contract noch viel mehr angeht. Und neben Open Book, alles, was du gerade sagst, alles Kontos, MSP-Fees oder eben Rabattierungen über Kickbacks.
Ja.
Und das kann ich nur jedem Unternehmen empfehlen. Nehmt eine Person, die geschult ist in Verhandlungen, Punkt 1. Punkt 2, die nicht emotional involviert ist.
Ja,
weil es ist ganz klar, ne, wenn ich gerade den Deal brauche, es geht Provision flöten, vielleicht ist es noch für eine Beförderung, dann kann ich nicht so locker verhandeln, wie es jemand anderes kann. Und das Ergebnis ist immer besser.
Weil das sind ja die absoluten Margenfresser, diese Rabattierungsmodelle, weil es frisst dann ja direkt in die Marge rein. Also 1,5% von Umsatz ist mehr als 1,5% von der Marge. Ja,
da bist du ganz schnell bei 5 bis 10 bis 15%.
Genau.
Und wenn du Glück hast, der Kunde versteht unser Modell nicht ganz und haut dann mal raus, ja, wir nehmen 7%, geht weg, das müsste passen. Dann weißt du schon, uiuiui.
Dann kannst du den Laden zusperren.
Ja.
Okay, gib mir mehr.
Ja, also was ich auch jedem empfehlen kann, der Contracting macht, ist das Thema No-Discount-Policy. Mhm. Also das heißt bei Verlängerungen, wir haben gerade schon eine Menge davon angeschnitten, aber bei Verlängerungen keine Discounts zu geben, denn es gibt keinen Grund dafür. Aber auch da sind wir wieder beim Thema eher Schulungen. Ja, denn der Kunde kommt dann meistens mit einem Satz wie, ihr habt ja jetzt mit der Person XY euren Schnitt gemacht, jetzt verlängern wir natürlich und jetzt geht ihr natürlich mit dem Preis runter, weil ihr ja den Schnitt schon gemacht habt. Und jetzt sind wir bei dem, was du am Anfang als Beispiel hier im Bereich Immobilien gesagt habt. Selbstverständlich nehmen wir den Preis nicht für diesen einen Deal oder diese eine Person, die wir gemacht haben, sondern wir decken damit die gesamtunternehmerischen Kosten. Ja, und das ist auch das Argument, das man dem Kunde dann sagt, lieber Herr Kunde, ja, es geht nicht um diese eine Person, sondern die Marge, die wir haben, deckt unsere Gesamtkosten. Und hätte ich von Anfang an die Kosten für Sie und Ihr Unternehmen genommen, gerade beim ersten Abschluss, dann wäre die Marge wahrscheinlich dreimal so hoch und muss auch dreimal so hoch sein, damit das funktioniert. Und da wir das natürlich nicht machen, können wir Ihnen dort auch keinen Rabatt anbieten, denn wir decken die gesamtunternehmerischen Kosten.
Aber es wurde sicherlich sehr hart diskutiert, oder?
Das wurde sehr hart in.
Weil wir sind da so ein bisschen aus dem Temp mit diesen 12 Monaten und dann sind die Rekrutierungskosten gedeckt, sagt der Kunde.
Ja.
Dann müsst ihr mir den ja eigentlich umsonst geben.
Ja, absolut. Aber ist nicht so. Also nochmal, die Rekrutierungskosten sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Kosten. Und das muss einfach jeder verstehen.
Wie groß ist der Teil?
Rekrutierungskosten, der kleinste Teil. Mit Abstand der kleinste. Also ich glaube nicht, dass er über 20% ist.
Okay, dann machen wir mal Mr. Commercial, ja, 20% Rekrutierungskosten, was haben wir noch?
Naja, die gesamte Bezahlung der Leute, also dein ganzer Standort, die Standortkosten fürs Büro, alles, was du an Equipment hast, dein gesamtes.
Gemeinkosten.
Ja, genau.
Wie viel ist das?
Boah, das würde ich sagen, sind eher so 30-40%.
Mhm.
Ja, also inklusive natürlich der Gehälter der Mitarbeiter. Dann hast du dein gesamtes Backoffice, das du hast, ja, Legal, deine ganze Vertragsabteilung, alle, die dort mitspielen, musst du nehmen. Da bist du dann nochmal bei 15%. Wenn du noch die C-Suite mit dazu nimmst, hast du noch ein paar Prozente mehr, die dort stehen. Da kommst du relativ schnell auf deine Kosten, die dabei sind. Das heißt, die Rekrutierung selbst, da hat man ja schon den gesamten Prozess durchgelaufen. Du kennst das ja wahrscheinlich, die Ratio, dass man sagt, hey, ein Repeat-Deal ist 7-mal weniger Arbeit als ein New Deal. Mhm. Wenn du das schon mal allein zeitlich und prozentual nimmst, dann siehst du schon, wo das Ganze hinführt.
Ja, spannend.
Ja, und daher, und auch vielleicht, um dir mal Zahlen zu nennen, bevor wir das eingeführt haben, hat es drei in exorbitant hohen Discount gegeben pro Monat. Ja, also 5.000 Weekly Net Fees war keine Seltenheit. Das war der Durchschnitt. Und wenn du Weekly Net Fees oder Weekly GP, je nachdem, wo man ist und wie man es nennt, dort discountest und dann danach nach No Discount Policy waren wir eher so bei 400 bis 600 pro Monat. Ja, gibt es ab und zu Gründe, wo man das macht? Selbstverständlich gibt es die. Ja, es gibt Unternehmen, die können sich's nicht mehr leisten, würden den sonst gehen lassen. Da machst du natürlich Ausnahmen, die drin sind. Oder du kriegst wieder den berühmten Secondary Benefit davon.
Habt ihr auch Listen gehabt? Das gibt's ja in der Industrie überall. Also Gesamtdiscount-Listen, also wo du kundenspezifisch betrachtest, wie viel Marge du machst.
Ja, tatsächlich. Und das sind wir jetzt, du hast eben gerade Quality of a Deal, kann man genauso und sollte man auch genauso Quality of a Client immer mit drin machen. Also was ich in dem Fall gemacht habe, immer, gerade wenn dort gefragt wurde, können wir einen Deal unter OP Break-Even machen, habe ich mir immer den Gesamtkunden angeguckt. Das heißt, wir haben dann geguckt, okay, wie viele Leute hatten wir da on site?
Ja.
Was ist die Durchschnittsmarge, die gewichtete Durchschnittsmarge, die gewichteten Durchschnittsstunden, die Shrinkage, auf die wir auch gleich nochmal kommen, und haben wir Abzüge, also Skonto, MSP-Fee oder eben gute alte Kickback. Und dann haben wir geguckt, was ist die Nettomarge? Und dann hattest du eine Nettomarge da, und wusstest, okay, ist dieser Kunde für uns überhaupt rentabel? Guess what? Gerade am Anfang, die besonders großen sahen zappenduster aus. Mhm. Und da musste dann durchaus nachjustiert werden, damit dieser Kunde wieder in den grünen Bereich bei uns gekommen ist.
Ja, Ich habe mal, als ich BWL studiert habe, bei der PCI, das sind diese Baustoffmörtel und sowas machen, habe ich mal ein Praktikum gemacht und eine Arbeit darüber geschrieben, wie viel die Gesamtrabattierung auf die Kunden sind. Und das war total interessant. Im Einkauf war ich da. Wenn man das alles mal addiert, dann kommen da total spannende Zahlen raus. Und ich glaube, viele im Staffing wissen das gar nicht, sehen das dann eher in der Krise, weil sie das Gefühl haben, irgendwas funktioniert nicht mehr. Wir machen doch Umsatz, aber es bleibt nicht genügend hängen.
Ja.
Und dann setzen sie sich hin und holen einen Berater und sprechen drüber. Und dann sehen sie eigentlich, dass sie in guten Zeiten Großkunden vor allen Dingen, wie du sagst, habe ich auch so kennengelernt, quersubventioniert haben mit ihrem guten Kunden. Ja.
Ja.
Und dann kosten die Großkunden ja auch noch am meisten Zeit, ja, weil du in irgendwelchen MSP-Projekten drin hängst, wo du irgendwelche Blindflug-Rekrutierungssachen unter Umständen machst. Ja. Das ist eine spannende Exercise.
Ja. Ich glaube, wenn du das alles zusammennimmst, dann hast du wirklich den gesamtunternehmerischen Benefit davon, dass du zielgerichtet schauen kannst, wohin allokierst du die Ressourcen, was macht Sinn, was macht vielleicht weniger Sinn. Und was weniger Sinn macht, hast du jetzt nicht richtig viele Möglichkeiten. Dann wird entweder nachverhandelt, tatsächlich Auge in Auge zu sagen, hey, lieber Herr Kunde, so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es nicht. Wir müssen schärfen, sei es an den Prozessen, wie du gerade schon gesagt hast, dass wir leichter die Abschlüsse machen können oder auf andere Weise die Abschlüsse machen oder wir müssen an der Marge drehen. Denn sonst ist eine Zusammenarbeit einfach nicht möglich. Und weniger ist tatsächlich mehr in dem Fall.
Total spannendes Thema. Dann lass uns noch mal schnell über Shrinkage sprechen.
Shrinkage ist relativ schnell erklärt. Das ist quasi die Differenz von den aufgeschriebenen Stunden eines Deals und dem, was tatsächlich gearbeitet wird. Und in Deutschland ist es tatsächlich so, dass die meistens relativ hoch sind. Das heißt, wenn 40 Stunden drinstehen, werden in Wirklichkeit eher so 32 Stunden oder ähnliches gearbeitet. Das heißt, du hast dann eine gewisse Shrinkage in Prozent, meistens irgendwelche 15-20%. Und die solltest du unter Kontrolle haben. Die lässt dich zwar kein Geld verdienen im direkten Sinne, aber wenn du hingehst und sagst, lieber Herr Kunde, wir haben besprochen, dass das 40 Stunden sein sollten pro Woche, auch wenn es nicht eine Abnahmepflicht ist, haben wir doch unser Pricing auf 40 Stunden gerechnet und nicht auf jetzt tatsächlich 32 Stunden. Also was können wir zusammen machen, um entweder die Stunden zu erhöhen oder eben entsprechend den Preis anzupassen? Und auch das ist einfach wieder ein Sales-Hebel, den man nutzen kann, um besser zu werden als Unternehmen.
Und wie bringst du dann deine Vertriebler dazu, das mit dem Kunden zu besprechen?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man nicht einfach eine E-Mail schreibt, so, das machen wir jetzt. Das waren alles relativ große Projekte, die wir geführt haben. Das heißt, man rollt es erstmal aus und zwar persönlich mit allen und schaut auch, dass alle das bekommen haben und stellt das sicher.
Verstehen.
Das Zweite, was man dann macht, ist natürlich Trainings, dass man sicherstellt, dass die Leute das theoretische Wissen dazu haben. Dann, was ich ganz toll fand, haben einige Niederlassungen sogenannte Objection Battle Arenas gemacht, wo Leute quasi gegeneinander angetreten sind, einer als Manager, einer als Kandidat, um das zu trainieren, das Ganze. Und dann das Wichtigste, da glaube ich, geht es auch in den meisten Unternehmen schief, ist das Nachhalten. Mhm. Oft wird es ausgerollt, dann sagt man, hey, wir haben die Trainings gemacht, die können das jetzt alles, Glückwunsch, wir sind durch. Aber das Nachhalten ist das Wichtige. Also, dass du dir Reports baust, um zu schauen, ob die Leute das umsetzen. Und guess what? Sehr oft haben sie es nicht und tatsächlich war die Tendenz, je länger die Leute dabei waren, desto mehr Herausforderungen hatten sie, das umzusetzen. Und da gehst du dann in Einzelgespräche tatsächlich, um zu gucken, wie du helfen kannst, um die Leute dorthin zu kriegen.
Das hast dann du gemacht?
Unter anderem, ja.
Okay, ja, spannend. Danke für die Einblicke. Jetzt stellst du für mich natürlich die Frage, warum bist du nicht Verhandlungs- und Vertriebstrainer geworden, sondern bist zu Investigo als MD gegangen?
Ja, also generell möchte ich nicht selbstständig sein. Okay. Meine Eltern waren selbstständig, das heißt, sie hatten sehr, sehr wenig Zeit und ich habe auch zwei Kinder, die noch relativ jung sind und denen möchte ich die Zeit geben. Wenn ich auf mich gucke, weiß ich, wenn ich selbstständig bin, werde ich sehr, sehr viel arbeiten und das möchte ich explizit nicht. Deswegen.
Also die Balance
bewahren. Die Balance haben. Bei Investigo hatte ich das Gefühl, dass ich mich selbst verwirklichen kann, da kommt wieder Bob der Bilder, dass ich volle Verantwortung habe und mir das Vertrauen gegeben wird, dass ich die Dinge entscheide und so machen kann, wie ich glaube, dass sie am besten sind, mit dem Team natürlich zusammen. Daher der Schritt.
Ja, kann ich verstehen. Nicht nachvollziehen, weil ich eher der selbstständige Typ bin, aber kann ich definitiv verstehen. Und erzähl uns nochmal, seit wann bist du jetzt bei Investigo und was hast du in der Zeit jetzt schon erreicht und was hast du noch vor? Vielleicht noch ein paar Sätze dazu.
Das ist natürlich super frisch alles, aber wir haben jetzt unser Contracting ready to go. Wir können komplett gehen, Arbeitnehmerüberlassung genauso. Mhm. Das heißt, beide Standbeine sind jetzt schon am Laufen und wir haben schon mit mir zusammen 8 Mitarbeiter, was ein richtiger Kickstart ist nach so kurzer Zeit. Alles erfolgreiche und vor allem erfahrene Leute. sodass ich mich wirklich glücklich schätzen kann, dass wir da einen tollen Start hingelegt haben.
Wie viele Mitarbeiter sagt der Businessplan bis Ende 26, Ende 27?
Ja, also wir haben für dieses Jahr 8 geplätscht, aber da ich jetzt schon bei 8 bin, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir Richtung 10, 12 dieses Jahr gehen und mein persönliches Ziel ist 20 für Ende nächsten Jahres.
Okay, na, dann gibt's was zu tun. Also, falls jemand auf dem Markt ist, gerne LinkedIn-Anfrage schreiben. Unterhaltung geht immer, oder?
Immer.
Und jetzt große Offenbarung, unser Sponsor von der Staffel 3 ist ja Bullhorn und da ihr auch dieses System benutzt. Jetzt die Frage an dich, wie ist das System für dich? Du kommst ja aus dem Mercury-Environment, jetzt habt ihr bei S3 vor 2 Jahren oder sowas eingeführt, oder?
Ja, genau.
Wie ist der Unterschied?
Also was ich sagen kann, ist bisher, ich arbeite ja nicht operativ mit Bullhorn, genauso wenig wie ich mit Mercury operativ gearbeitet habe. Deswegen sage ich mehr das Feedback auch von den Mitarbeitern. Ich glaube, Bullhorn ist wirklich sehr intuitiv. Mhm. Also auch wenn ich da reingehe und mir die Dinge einfach angucke, verstehe ich relativ schnell, was ich machen muss, wo ich klicken muss und es ist auch nicht überfrachtet. Also ich finde es sehr gut, auch für die Reports, was man dort bauen kann, was für mich natürlich extrem wichtig ist, damit ich den Überblick behalte.
Das ist eine sehr gute Stärke, oder? Vom Bullhorn, das Reporting, das ist schon
absolut toll. Analytics kann ich mir nicht beschweren. Also das, was ich jetzt für mich selbst nochmal separat gemacht habe, war sehr, sehr wenig, was immer ein gutes Zeichen ist.
Ja.
Und das fand ich vorher eher nicht so. Das fand ich doch eher nicht intuitiv und hat länger gedauert, um sich da reinzufuchsen.
Was ist so ein Report, wo du jeden Tag drauf schaust?
Also natürlich, glaube ich, sollte jeder Manager immer drauf schauen, wie viele Live-Jobs hast du, wie viele CVs sind gegenüber die Live-Jobs gekommen, wie lange sind sie schon live, wo stehen die Interviews und ist das überhaupt noch ein Live-Job oder nicht? Ich glaube, das sollte sich jeder angucken.
Hast du da auch gewichteten Forecast, wie viel Net-Fee in der Pipeline sind?
Ja, natürlich. Also wenn man seine Durchschnittsmargen kennt, wenn man seine Durchschnittsprozesse und Lead-Time ist.
Nach den paar Wochen.
Da sind wir noch nicht ganz, aber
hast mal Durchschnittswerte
schon,
genommen.
Ja, ich nehme mal Durchschnittswerte. Und wir haben ja ein klares Pricing-Framework.
Ja.
Das heißt, ich kann relativ einfach schon sagen, wo wir rauslanden werden.
Okay, super. Und wir nehmen die Kunden euch an, relativ neuer Player im Markt.
Extrem gut.
Ja.
Also ich glaube, da ist der Vorteil, dass eine unglaublich gute Durchschnittszugehörigkeit zu unserer Branche haben. Das heißt, die Leute, die wir haben, sind sehr, sehr erfahren,
also
kennen natürlich
Rookies.
Schon, genau so ist es, keine Rookies. Also die kennen die Branche, die kennen die Leute, die haben ihr Netzwerk und so fällt es uns doch relativ einfach, dort die Kontakte zu generieren.
Dann wünsche ich euch viel Erfolg, dass ihr bald auf 12 und dann auf 16 und dann auf 30 wächst und Investigo in Deutschland, dass es eine große Erfolgsgeschichte wird.
Danke dir, das nehmen wir gern.
Dann gehen wir noch schnell zur Branche, bevor wir auf die bekannte Schnellfragerunde übergehen, weil die Zeit drängt. Jetzt bist du ja immer sehr lange, 19 Jahre bei einer Firma gewesen. Wie hat sich deines Perspektive nach die Branche in dieser Zeit verändert? Und die zweite Frage ist, wie siehst du die Zukunft der Branche?
Also hat sich natürlich extrem verändert. Damals, als wir angefangen haben, mussten wir erstmal den Unternehmen erklären, was wir tun und was unser Job ist und wie wir dort unterstützen können. Und Deutschland hinkt ja immer international etwas hinterher, muss man klar so sagen, aber inzwischen doch sehr viel mehr professionalisiert, wie du auch sagst, gerade die Einkäufer, auch wie standardisiert wird, wie MSPs genommen werden, auch wie die kommerziellen Themen wie Kickback angenommen werden, hat sich das insbesondere, würde ich sogar sagen, in den letzten 5, 6 Jahren nochmal richtig gewandelt hin.
Mhm.
Ja, so dass wir, glaube ich, jetzt inzwischen deutlich professioneller, also auch die Unternehmen unterwegs sind, als vor dieser Zeit. Und wo es hingehen soll, das müssen wir einfach mal schauen. Also ich habe keine Glaskugel. Tatsächlich schwimme ich so ein bisschen gegen den Strom. Also ja, wir haben die KI, ja, wir haben Digitalisierung und ich glaube, das wird sehr viel Effizienzen schaffen. Aber bei Investigo haben wir ein Wort ganz, ganz vorne, von dem ich glaube, dass es im Markt sehr gut ankommt. Und das ist Menschlichkeit.
Mhm.
Und ja, das mag für viele cheesy klingen, aber ich glaube tatsächlich, wir leben in einer völlig verrückten Welt da draußen, wo die persönlichen Beziehungen immer wichtiger werden, weil eben fast nur schlechte Nachrichten auf uns einprasseln. Zum anderen glaube ich, dass die Leute es schätzen, wenn jemand persönlich vor Ort ist, wenn er den Kontakt pflegt, auch wenn nicht gerade 5 Vakanzen zu besetzen sind. Und diese Menschlichkeit haben wir zuallererst bei uns intern, das heißt über viel Kommunikation, Transparenz, vor allem auch Vertrauen. Also ich vertraue unseren Leuten zu 100%, nicht 1% weniger. Deswegen auch viel Remote, by the way.
Mhm.
Natürlich Inklusion. Und darüber, über diese Menschlichkeit, wenn du das intern hast, trägst du das nach außen. Und ich glaube, dass wir darüber einfach anders sein können.
Inklusion ist ein Begriff, den ich in den letzten 2 Jahren nicht mehr viel gehört habe. Es war sehr, sehr stark diskutiert in den guten Jahren, aber in den schlechten Jahren ist dieser Begriff sehr abhanden gekommen.
Absolut, aber ich glaube, es ist das, was du draus machst und wie du es lebst. Und wenn du es intern schon lebst und das für dich eine Selbstverständlichkeit ist, dann kannst du es auch nach austragen und das merken die Kunden.
Dann könnt ihr euch ja auf den IDNI Upscore Award bewerben dieses Jahr.
Können wir?
Könnt
sehr
ihr.
Gut. Wir schauen mal, was ihr alles da habt.
Stichwort Upscore, was ist dein absolut schönster Upscore-Moment bis jetzt gewesen?
Was soll ich denn jetzt anderes sagen, außer natürlich jetzt, hier und heute mit dir?
Es könnte ja auch die irgendwas tolle Veranstaltung gewesen sein, aber freut mich natürlich, dass du hier bist. Dann gehen wir zur Schnellfragerunde rüber. Kennst du ja schon, hast du schon oft gehört?
Habe ich schon mal gehört, ja.
Keine ausschweifenden Antworten, wir haben gar keine Zeit mehr. Und einfach das, was ich gesagt habe, oder ja oder nein beantworten. Work-Life oder Work-Life?
Work-Life.
Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
If you fail to plan, you plan to fail.
Und wer hat dir den gegeben?
Gareth Davis.
Wer ist das?
Das war mein Chef und derjenige, der mich auch am meisten geprägt hat im Unternehmen.
Und wo ist der?
Der ist jetzt wieder in Irland und genießt sein Leben.
Gruß geht raus. In deinem Herzen schlägt welche Vertragsart?
Contract.
Contract. Warst du jemals Top-Biller?
Nein.
Nein. Was war dein höchster persönlicher Netfee oder GP-Rekord?
Also Weekly Netfees waren es 17.000, also Euro gerechnet. Ja. Und in einem Jahr waren es 700.000.
Bist du intrinsisch oder extrinsisch motiviert?
Hat jemals jemand extrinsisch gesagt?
Ja.
Echt?
Ja.
Stark, intrinsisch.
Hunter oder Farmer?
Hunter.
Ja, als Bilder muss er Hunter sein, gell? Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Vertriebler-Ich geben?
Du lebst nicht, um zu arbeiten, sondern du arbeitest, um zu leben.
Oh, schön. Wofür gibst du am liebsten Geld aus?
Urlaub.
Dein also, Lieblings-Recruitment-Spruch?
Ja, sind wir wieder bei dem Planspruch. Ja. Aber ansonsten, if you assume, you make an ass out of you and me.
Ah ja, kenne ich. Remote oder Office?
Beides.
Beides. Aber eben, ihr pflegt schon Remote-Kultur, oder?
Ja.
Ist auch immer weniger heutzutage. Workation ist bei euch möglich?
Absolut.
Was muss man erreichen, um als erfahrener Vertriebler das jährliche Budget zu erreichen bei euch?
Also generell, ja, Netfees momentan ist sehr schwierig, wenn du gerade gründest. Aber ich sag mal, ab 250.000 sind wir halbwegs ordentlich dabei. Wenn du richtig gut bist, dann bist du bei 500.000. Und bei Investigo generell musst du über die Millionen.
Die Millionen. Habt ihr viele Millionen, Biller?
Ja, es sind ein paar da.
Welches KI-Tool benutzt ihr, was du jedem empfehlen würdest?
Also ich glaube, was jetzt relativ neu ist, ist für Vertragsprüfungen ein KI-Tool. Aber einen Namen darf ich nicht sagen.
Darfst du nicht sagen?
Nein.
Ist es offiziell auf dem Markt verfügbar oder ist es eigenentwickelt?
Das ist beides.
Beides, okay. Spannend. Dann kannst du mir dann, wenn man das Mikrofon ausgeschalten hat, kannst du mir dann sagen, ich schreibe es dann in die Captions. Also welchen großen Fehler ihr gemacht habt, den frage ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich hat es noch keinen großen Fehler hoffentlich gegeben. Wen in der Branche würdest du mal gerne persönlich treffen?
Gute Frage. Ich glaube, Alexander Heise, Goran Baric, das sind natürlich Koryphäen hier bei uns im Lande.
Hast du noch nie getroffen?
Nein.
Dann musst du öfters auf Absco-Veranstaltungen gehen.
Ja, wird Zeit.
Na, ich mache dir eine Vorstellung zu Goran. Die größte Herausforderung für unsere Branche ist?
Oh ja, ich glaube gerade das Thema KI wird eine große Herausforderung. Ich glaube, es ist im positiven Sinne, weil es uns die Möglichkeit gibt, schlanker, schneller und besser zu sein. Aber natürlich auch, je größer das Unternehmen ist, desto mehr wird es auch disruptiv wirken auf die momentanen Strukturen.
Super. Jetzt möchte ich dir noch die Chance geben, einen Punkt den Zuhörern mitzugeben, was du immer schon mal allen im Staffing sagen wolltest in Deutschland.
Ja. Also ich bin jemand, der sehr, sehr positiv ist und denkt. Und Leute, es gibt viele, viele gute Nachrichten da draußen. Ja, wenn man Nachrichten in Deutschland liest, sind sie so gut wie immer negativ geprägt.
Ja.
Das nennt sich Clickbait. Aber es gibt viele gute Nachrichten, die auch uns hoffen lassen sollten. Also ausländische Unternehmen investieren wieder viel mehr in Deutschland. Die Foreign Direct Investments haben sich mehr als verdoppelt letztes Jahr. Wir haben das erste Mal einen positiven Saldo seit 2003. Was bedeutet, dass ausländische Unternehmen gerade die Zuverlässigkeit in Deutschland schätzen. Und das wird immer mehr kommen. Ja, Herr Trump tut im europäischen Land und Deutschland gerade einen richtigen Gefallen. Es mag nicht so aussehen, aber endlich versteht es jetzt auch der Letzte, dass wir uns schütteln müssen und unser eigenes Ding machen wollen. Und das machen wir gerade. Und es gibt viele, viele gute Nachrichten da draußen, die mich hoffen lassen, dass es sowohl wirtschaftlich besser geht, aber auch für uns und unsere Branche dann natürlich der Aufschwung deutlicher wird. Und ansonsten, Leute, die schwierigen Zeiten sind dafür da, dass man besser wird. Und dann können wir uns in den guten Zeiten wieder auf die Schulter klopfen, wie toll wir sind.
Das stimmt. An der Stelle kann ich mal das Buch Factfulness empfehlen. Ist ein Buch darüber, wie gut es uns heutzutage geht. Und da redet nur über Fakten, weil es ist ja wirklich so, durch die Medien, vor allen Dingen durch die sozialen Medien, konsumiert man nur noch Clickbait und haut sich das in das Gehirn rein. Und das ist ein Negativloop, in dem wir uns reinbewegen, persönlich als Gesellschaft. Und Factfulness schreibt darüber, was wirklich die Langzeitfakten sind. Also vor 100 Jahren hat noch nicht jeder jeden Tag heiß geduscht. Ja, das ist mal ein Fakt. Kindersterblichkeit war hoch. Und so weiter und so fort. Das kann man durchdeklinieren. Bildungsstand, Lebensalter. Wir sind an der Spitze der Evolution, also von der Entwicklung. Und wir leben einfach in einer tollen Zeit mit tollen Errungenschaften. Natürlich passiert hier oder das eine, aber das sind alles nur Wimpernzucke. Auch wenn es sich komisch anhört. Deswegen, wenn man gesund ist, denke ich, ist positiv zu denken und zu handeln auf jeden Fall angeraten.
Absolut. Und das kann man den Leuten nur mitgeben. Kopf hoch, nach vorne schauen und los geht's.
Mit diesen Worten senden wir Grüße raus. Think and act positive. Und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Podcast.
Danke dir und bis dann.
Tschüss.
Das war's schon wieder mit der heutigen Folge von Staffingpreneur. Dein Podcast am Puls der Staffing-Branche. Verpass keine Updates mehr und abonniere den Newsletter auf staffingpreneur.de. Danke an dieser Stelle auch nochmal an unseren Sponsor Bullhorn.